Als Demonstranten in Tunesien und dann in Ägypten vor 2 Jahren die Alleinherrschaft ihrer Präsidenten brachen, da geriet die Welt in einen freudigen Taumel. Es gab nur wenige Stimmen, die des algerischen Schriftstellers Boualem Sansal zum Beispiel, die sich skeptisch äußerten und vorhersahen, dass radikal-religiöse Interessengruppen die sich neu findenden Gesellschaften spalten, in nicht endender Gewalt stürzen würden. In Syrien herrscht seit über einem Jahr Krieg, in Ägypten kommt es immer wieder zu Gewalttaten. In Tunesien haben Oppositionelle Angst vor Attentaten und Salafisten verfolgen junge Leute, die Tanzvideos ins Netz stellen. In Libyen wurden kürzlich angeblich missionierende ägyptische Christen verhaftet. Wohin also treibt der sogenannte arabische Frühling? Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat heute zu einer Podiumsdiskussion dieser Frage eingeladen und ich freue mich, dass eine der Teilnehmerinnen, Friederike Pannewig, zu uns ins Studio gekommen ist. Sie ist Leibniz-Preisträgerin, Arabistin mit dem Schwerpunkt Kultur im arabischen Raum, Professorin in Marburg. Guten Abend, Frau Pannewig.
Guten Abend.
Ich stelle mir das sehr schwer vor, die unsicheren Kräfteverhältnisse in so vielen Ländern ja gleichzeitig in den Blick zu nehmen. Wurden denn heute Abend Schwerpunkte gesetzt und wenn ja, wo?
Der Schwerpunkt lag sehr stark auf Ägypten. Das lag aber auch an der Zusammensetzung des Podiums, da 3 Ägyptenkenner mit von der Partie waren. Aber wir haben auch über Syrien, über die Golfstaaten und Saudi-Arabien gesprochen. Und eine wichtige Meldung kam aus Publikum auch zu der Situation im Irak, wo auch Demokratisierungsforderungen immer wieder laut werden bei regelmäßigen Demonstrationen. Den Irak hat man ja so ein bisschen aus dem Blickwinkel verloren, aber das war auch sehr wichtig, aus dem Publikum darauf hinzuweisen, dass das ein Flächenbrand ist, der aber ganz unterschiedliche Arten von Feuer geschürt hat.
War der Tenor heute Abend denn eher sorgenvoll oder gedämpft optimistisch? Also im Blick auf die langfristige Demokratisierung der Staaten?
Ich würde durchaus sagen, beides. Es war interessant, im Eingangsstatement hat jeder von uns zunächst erstmal konstatiert, dass das eine historische Umbruchssituation ist, dass es riesige Chancen gibt. Aber dann kam das große Aber bei jedem der Panelisten, dass einfach die Gewalt, die unabsehbaren Folgen, die daraus erwachsen können, im Moment von niemandem vorhergesehen werden können. Und das ist einfach, nehmen wir jetzt ein Land wie Ägypten mal wieder als Beispiel, eine große Spaltung nicht nur innerhalb der Parteien und der politischen Kräfte gibt, sondern auch innerhalb der Bevölkerung, zwischen Arm und Reich, zwischen Provinz und Stadt. Und dass es eine große Gruppe von Menschen gibt, die auch endlich einfach mal wieder stabile Verhältnisse wollen und in Ruhe einkaufen gehen wollen, die ihre Lebensmittel bezahlen wollen, nach dem Motto, Demokratie kann man nicht essen. Auch das sind Kräfte, die man mit in den Blick nehmen muss.
Aus der Ferne betrachtet meint man ja, dass die religiösen Parteien politisch einfach sehr viel durchsetzungskräftiger sind. Wie groß ist denn der Anteil derer, die eine Trennung von Religion und Staat für geboten halten, also die säkularen Kräfte in diesen Umbruchgesellschaften?
Wir haben heute im Podium auch darüber geredet. Manche sagten 40-60 in Ägypten, in Tunesien vielleicht 50-50. Das ist schwer. Man hat keine Statistiken, man hat keine Umfrageergebnisse dazu. Aber ich würde schon sagen, dass säkulare Kräfte eindeutig in der Minderheit sind. Und dass viele junge Leute auch, die ihr Leben riskiert haben, die ihr Studium geschmissen haben, um für diese Ziele zu kämpfen, im Moment sehr resigniert sich zurücklehnen und sagen, wozu haben wir das alles gemacht? Wie viele Märtyrer, wie sie dort genannt werden, sind eigentlich gestorben, damit jetzt Leute ans Ruder kommen, die genau das machen, was wir nie wollten. Also ich denke, da ist auch eine durchaus ernstzunehmende kritische Stimmung unter den säkularen Kräften, die an die Wand gedrängt werden im Moment. Und diese Übergriffe, die Sie in Ihrer Anmoderation erwähnt haben, die sind alltäglich da. Das höre ich, wenn ich vor Ort bin, auch von sehr vielen.
Marokko und Jordanien sind beides Königreiche. Ist das ein Zufall, dass die Proteste in diesen Ländern eher friedlich verlaufen?
Ja, hier herrscht eine ganz geschickte Politik einfach vor. Da wird die Stimmung aufgefangen und teilweise auch mit Geldern ruhig gestellt, aber auch mit einer weisen zentralen Regierungsform an manchen Stellen. obwohl ich die Probleme da keinesfalls unangesprochen lassen möchte. Gerade in Marokko haben wir ja auch eine schlimme Zeit der Diktatur und der Verfolgung und der Menschenrechtsverletzungen hinter uns. Und da ist auch nicht alles in Gold. Das wird gerne oft so als Gegenbeispiel dargestellt. Aber dennoch ist da eine Situation, wo auch die sozialen Probleme nicht so eklatant sind wie in einem Schwellenland wie Ägypten, wo einfach eine riesige Bevölkerung Hunger leidet, nicht weiß, wie sie den nächsten Tag überstehen soll. Und das gibt eine ganz andere, auch wirtschaftliche Dynamik.
Und es gibt zumindest für den Fall Marokko, und das ist eine Zahl, die mir geläufig ist, etwa 4.500 zivile Verbände. Das heißt, den Menschen ist ja die Möglichkeit gegeben, ihre Interessen zumindest zu formulieren. Ja, also einen Raum zu besetzen, den man wahrnehmen muss. Ob dann alles umgesetzt wird, ist eine andere Frage.
Ja, das ist ganz wichtig, dass es Ausdrucksformen gibt, dass es Institutionen gibt, in denen politische Meinung geäußert werden kann, wo Lösungen versucht zu finden wird, aber das allein löst die Probleme ja auch noch nicht. Nehmen wir auch Tunesien, das wird oft auch als eher positives Beispiel gesehen, dass sich dort viel mehr bewegt hat. Auch da habe ich Stimmen gehört, an der Universität zum Beispiel, von Dozentinnen, die beklagt haben, dass inzwischen junge Frauen mit ganz Gesichtsschleier, wo nur die Augen zu sehen sind, der eigentlich verboten ist an öffentlichen Institutionen, in ihre Seminare kommen und eskortiert werden von salafistischen Begleitern, Bodyguards sozusagen, die auf diese Weise erzwingen wollen, dass etwas, was eigentlich von Gesetzes wegen verboten ist, doch möglich ist. Und solche Dozentinnen werden dann in die Enge gedrängt und müssen damit umgehen. Und das ist auch kein leichtes Alltagsgeschäft. Also Gesetze, die säkulare Forderungen versuchen durchzusetzen, sind eine wichtige Sache. Aber der Alltag, wie dann damit umgegangen wird, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Also da bleibt die Problematik im Alltag trotzdem bestehen.
Sie, Frau Panewek, setzen Ihren Schwerpunkt in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf die Erforschung der kulturellen Formen in den arabischen Ländern. Sie sind Kulturwissenschaftlerin auch. Was ist Ihnen da positiv aufgefallen im Nahen und Mittleren Osten in den letzten 2 Jahren?
Ich würde den Zeitraum noch weiter ausdehnen. Ich würde sagen, schon in den letzten 10, vielleicht sogar 20 Jahren, also seit dem Zweiten Golfkrieg 1991, hat sich in der Kulturszene ganz viel getan. Vielleicht kann ich das in einem Ausspruch zusammenfassen, den eine Frau mir in Kairo im Herbst gesagt hat. Sie sagte, für sie das Wichtigste, sie ist selber Schauspielerin, in diesem ganzen revolutionären Prozess sei es gewesen, dass sie zum ersten Mal, sie ist Ende 40, festgestellt hat in diesen Prozessen, dass sie eine Bürgerin ist, dass sie Rechte hat und dass sie diese Rechte auch einfordern kann, dass sie eine Menschenwürde besitzt. Und sie meinte, dazu hat sie 40 Jahre lang darauf gewartet, dass überhaupt so etwas im Bewusstsein sich herausbilden konnte. Und das hätte ihre Arbeit ungemein beeinflusst. Und ich habe das auch zum Beispiel in Syrien, wo die Situation im Moment ja noch viel problematischer und gewaltsamer ist, gehört von Künstlergruppen, von Regisseuren und Schauspielern, die gesagt haben, sie haben zwar im Staatstheater in Damaskus immer in den letzten 20 Jahren Möglichkeiten gehabt, Stücke aufzuführen, aber erst jetzt, wo sie auf der Straße illegal unter Lebensgefahr, weil die Heckenschützen auf den Gebäuden stehen und auf alles schießen, was sich auf der Straße oppositionell abspielt, dass sie jetzt, obwohl sie unter Lebensgefahr, illegal und ohne jegliche Bezahlung arbeiten, für sie erst Kunst angefangen hat. Dass sie die ganzen Jahrzehnte davor am Staatstheater in Damaskus oder in anderen syrischen Städten Kunst gemacht haben, die gar nicht eigentlich Kunst in ihrem eigenen Verständnis war. Und obwohl sie das jetzt unter Lebensgefahr tun, sagen sie, fühlen sie sich befreit und glücklich zum ersten Mal in ihrem Leben. Und ich denke, das ist etwas, egal wie die politische Situation sich weiterentwickeln wird, gerade in Syrien ist es hochproblematisch, aber dieses Bewusstsein, das sich da eingestellt hat, das denke ich, wird die Kunst in der arabischen Welt auch längerfristig prägen. Das hat Strukturen aufgebrochen, eine Lethargie aufgebrochen, ein neues, auch künstlerisches Selbstbewusstsein geschaffen. Und das wird auch künstlerische neue Ausdrucksformen zur Folge haben.
Die Arabistin Friederike Panewek, Professorin in Marburg, nach einer Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zur Frage, wohin treibt der arabische Frühling? Ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio.